Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
Ich sitze im Gebäude des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig und warte. Vor wenigen Wochen ist hier eine Stelle als Journalist frei geworden. Das könnte mein berufliches Sprungbrett sein. Aber erstmal heißt es warten. Unruhig blicke ich umher. Müssen die einen denn immer warten lassen? Endlich kommt jemand, um mich abzuholen, und ich werde in einen kleinen Raum geführt.
Sie werden nun gebeten, ein 5-minütiges Vorstellungsgespräch zu absolvieren. Vor Ihnen sitzt das Auswahlgremium, bestehend aus 2 in Verhaltensbeobachtung geschulten Psychologen. Ihr Verhalten während des Vorstellungsgesprächs wird mittels Video- und Tonaufnahmen analysiert werden.
Bitte beginnen Sie mit Ihrem Vortrag.
Ja, warum ich mich auf die Stelle als Journalist hier beworben habe, ist...
Und merken Sie schon, wie Ihr Blutdruck steigt, Ihnen der Schweiß auf die Stirn tritt? Falls ja, dann gehören Sie zu den 26% von Probanden des Max-Planck-Instituts, die eine Stressreaktion zeigen. Gut, die Testsituation, die ich gerade erzeugt habe, hält keinen wissenschaftlichen Kriterien stand. Aber die Situation, die die Forscher geschaffen haben, war ähnlich. Sie haben Menschen Stresssituationen beobachten lassen und dabei interessante Entdeckungen gemacht, wie Erstautorin Veronika Engert erklärt.
Es gibt tatsächlich eine physiologisch relevante empathische Stressreaktion. Das heißt, einfach nur durchs Beobachten dieser Situation ist es möglich, beim Beobachter die Cortisolspiegel in die Höhe zu treiben. Und das ist gar nicht so trivial, denn es gibt viele Forscher, die das oder Ähnliches machen, aber damit selbst bei dem gestressten Probanden gar nicht in der Lage sind, wirklich was zu erreichen. Selbst in der direkten Rolle des Gestressten zu sein, ist kein Garant dafür, dass man das System wirklich anschmeißt.
Auch wenn ich im Vorstellungsgespräch gar nicht gestresst bin, ist es gut möglich, dass ein Beobachter der Situation deutliche Stressreaktionen zeigt. Für ihre Studie testeten die Wissenschaftler 211 Versuchsteilnehmer. Einmal sollten sich Paare gegenseitig beobachten, ein andermal sollten Fremde beobachtet werden. Bei den Paaren zeigten 40% der Beobachter Stressanzeichen, bei den Fremden immerhin jeder 10. Emotionale Nähe ist also keine notwendige Voraussetzung für eine Stressreaktion. Außerdem variierten die Forscher die Beobachtungssituation. Im ersten Fall konnten die Beobachter das Geschehen vom Nebenzimmer aus durch verspiegeltes Glas beobachten. Im zweiten Fall sahen die Probanden auf einem Bildschirm nur die Nahaufnahme vom Gesicht. In beiden Fällen wies rund jeder 4. Beobachter einen erhöhten Cortisolspiegel auf. Der war auch das Hauptkriterium für eine Stressreaktion, so Veronika Engert.
Man kann das immer auf unterschiedliche Art und Weise definieren, was nun eine Reaktion ist. Also üblicherweise ist es so mit dem Hormon Cortisol, dass das im Laufe des Tages abfällt, langsam. Dann kann man also eigentlich auch schon sagen, dass wenn jemand nicht abfällt, sondern auf einer geraden Linie bleibt in seinen Cortisolspiegeln über die Zeitraum von 2 Stunden ungefähr, den wir erfassen, dass das in gewisser Weise natürlich auch eine Reaktion ist. Aber wir haben beschlossen, streng zu sein, und wir konnten es uns auch leisten, streng zu sein. Und dann setzt man eben so ein bestimmtes Kriterium an, wie hoch die wirklich auch ansteigen müssen. Also die sollen nicht nur nicht abfallen, sondern die sollen auch ansteigen.
Stress ist im Grunde genommen nichts Schlechtes. Er versetzt den Körper in Alarmbereitschaft und mobilisiert Energie, um in Situationen schnell reagieren zu können. Fight or flight. Gefährlich wird es erst, wenn der Stress chronisch wird. Ein dauerhaft erhöhter Cortisolspiegel schwächt unter anderem das Immunsystem und begünstigt Diabetes und Übergewicht. Und das Ansteckungspotenzial von Stress könnte im familiären Kontext von Bedeutung sein, glaubt Veronika Engert.
Was machen Eltern, die gestresst sind den ganzen Tag? Was passiert da bei den Kindern zum Beispiel? Also das ist für mich so ein ganz relevantes Thema auch. Da ist jetzt erstmal der erste Schritt wirklich die Bewusstwerdung. Und das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Schritt. Also dass man sowohl als derjenige, der potenziell Stress gibt, vielleicht ein bisschen bewusster damit umgeht und versucht, das wirklich auch zu Hause abzulegen. Und auch als derjenige, wenn man dazu in der Lage ist, weil man alt genug ist, der Stress empfängt, sich diese Grenze auch bewusst macht. Das ist jetzt der Stress von dem anderen, das muss jetzt nicht unbedingt alles ich miterleben.
Derzeit werden in der Abteilung Soziale Neurowissenschaft Formen des Umgangs mit Stress, wie Yoga und Meditation, untersucht. Konkret haben die Forscher aber noch keine Mittel gegen empathischen Stress gefunden. Allerdings konnten sie mit einem gängigen Stereotyp aufräumen.
Frauen und Männer haben sich nicht unterschieden hinsichtlich der Häufigkeit ihrer empathischen Stressreaktionen.
Andere Menschen in stressigen Situationen zu beobachten, kann uns also auch ziemlich in Stress versetzen. Zukünftige Studien sollen zeigen, wie genau der Stress übertragen wird. Die Stelle als Journalist beim Max-Planck-Institut habe ich übrigens nicht bekommen. Das Kopfrechnen hat mich einfach zu sehr gestresst.
Sie werden nun gebeten, von der Zahl 2043 in 17er Schritten so schnell und so präzise wie möglich rückwärts zu zählen.
2043, 2026, 2009, 1982.
Fehler, bitte von vorne.
Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.